Fiction ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fiction und Laufen.de.
Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach hier, der Podcast von und mit Jan Fiction und Laufen.de. Und ihr Lieben, ja, wunderbar. Ich freue mich. Ich freue mich, denn in drei Wochen sitze ich nicht mehr hier in Mettmann im Dachbodenstübchen und nehme da auf, sondern da sitze ich dann schon in Nairobi, der Hauptstadt Kenias, warte auf den Weitertransport nach Iten, Home of Champions, und hoffe, dass ich natürlich auch da vor Ort die ein oder andere spannende Folge für euch aufnehmen kann. Heute habe ich schon wieder mit dem Oliver Hoffmann hier gerade telefoniert. Unser Kenia-Experte, der ja auch als Trainer dann mit vor Ort ist, genauso wie Herbert Steffni. Ja, dieses Jahr sind wir ausgebucht, aber ich hoffe, dass wir 2025 diese Lauferlebnisreise nach Kenia eben auch wieder anbieten. Große Sache, mega, mega gut. Wenn ihr sagt, ja, Laufreise nach Kenia ist mir noch zu hart und vielleicht auch ein bisschen sehr weit weg und so und zwei Wochen, weiß nicht. Leute, auch das ist relativ entspannt. Wir machen da kein Trainingslager, wir machen da wirklich ganz viel Entdecken und so. Aber ja, wenn du zu Hause, ich sag mal, mit einer Stunde am Stück irgendwie Schwierigkeiten hast, dann hast du da oben mit dem Auf und Ab und dem Hoch und Runter und den steinigen Wegen doch eher Probleme. Dann wäre vielleicht so ein Laufcamp zum Beispiel am Flesensee in Mecklenburg-Vorpommern mit mir genau das Richtige für dich, ja? Vielleicht, ne, überleg dir da mal, aber wie gesagt, Kenia ist eigentlich das Hauptthema und weil ich mich einfach jetzt auch schon auf das Ding freue, gibt es heute nochmal, und ich weiß, dass tatsächlich auch das, obwohl es hier eigentlich so ein bisschen ein Lückenfüller ist, ich weiß, dass auch das bei euch gut ankommt, heute gibt es nochmal zwei Kapitel aus meinem Buch Wunderläuferland Kenia. Vorher will ich aber nochmal ganz kurz hier auf eine Sache eingehen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich das nicht auch schon in eine Folge reingepackt habe. Ich hatte es vor, bin mir aber nicht sicher, ob ich es nicht wieder vergessen habe. Bei Instagram habe ich jetzt doch endlich mal gepostet hier so meine Top 5 in verschiedenen Kategorien hier aus diesem Podcast. Weil eben mittlerweile irgendwie 500.000 gefühlte Folgen und ich weiß selber nicht mehr genau, was wo wie zu empfehlen ist. Deswegen die Folgen passend zu meinem Kenia-Buch, ja, die eben alle schon erschienen sind. Die poste ich auf jeden Fall gleich in der richtigen Reihenfolge auch nochmal hier in die Beschreibung. Na, denn, also wenn die Folge heute was für euch ist, dann solltet ihr natürlich auch unbedingt die anderen noch anhören. Aber ganz besonders möchte ich euch auch so ein paar, also meine ganz persönlichen Charts, vielleicht seht ihr das völlig anders, nochmal ein paar Tipps geben, in welche Folgen ihr unbedingt reinhören solltet aus der Kategorie Mehrwert, ja, Unterhaltung, dann eben Basics und Laufeinstieg, ja, für alle, die vielleicht noch nicht ganz so lange dabei sind besonders, und natürlich auch die Specials, die ich so ganz besonders abfeiere. Ja. Warum? Ja, wie gesagt, es kommen einfach immer viele, viele Fragen, die ich halt schon beantwortet habe, ne, und deswegen sage ich einfach, da könnt ihr nochmal reinhören. Also Kategorie Mehrwert, ne, wo wirklich so ganz gebündelt nochmal spezielle Lauftipps drin sind. Ich versuche das immer in verschiedene Folgen hier sowieso immer wieder irgendwie auch was Spannendes mit reinzupacken, dass es nicht nur Unterhaltung ist, ja, aber ganz besonders gebündelt, ganz besonders krass kommt das eben zum Beispiel in Folge Nummer 139 vor. Da geht es speziell um 5 und 10 Kilometer Rennen, Wettkämpfe. Also für alle, die da ein bisschen ambitionierter rangehen, jetzt nicht mit irgendwie, ich muss wer weiß was für Rekorde brechen, aber doch zumindest mit der Intention, ja, meine Motivation kommt auch so ein bisschen über Wettkämpfe und dann speziell eben so die kürzeren Langstrecken, 5 und 10 Kilometer, Folge 139. Ich schreibe das auch alles in die Beschreibung nochmal mit rein, zusätzlich zu den Tipps, wo ihr die Kenia-Folgen findet, ne, ist klar, aber habt das schon mal gehört. Zu Halbmarathon und Marathon habe ich schon mal so eine Mischfolge gemacht, ja, und nachdem ich jetzt gesehen habe, dass, ich glaube, vor 2 Folgen, ja, diese Dein erster Halbmarathon, die kam richtig, richtig gut an bei euch, vielen Dank für die tollen Rückmeldungen auch dazu und die zahlreichen Einschaltquoten, ja, ich hatte so eine Mischung zu Halbmarathon und Marathon schon mal gemacht in Folge 102. Dann, ne, gerade das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich versuche ja auch immer wieder so Motivations- und Mentalgeschichten mit anzusprechen. Kommt hier mit Bezug auf Kenia in Kürze auch nochmal. Aber mit einer echten Expertin, mit der Mari, habe ich dazu schon eine Folge gemacht. Und das ist die Folge Nummer 66, mental trainiert. Da geht es, wie gesagt, ganz besonders eben auch um Motivationsstrategien im Training, im Wettkampf und natürlich nicht nur im Laufsport, sondern auch ja, in vielen anderen Bereichen. Übrigens, ihr merkt es wahrscheinlich, 5 Minuten und noch kein Intro, kein Gast vorgestellt. Ja, heute wieder Solo-Talk, ne? Okay. Dann, was glaube ich auch immer wieder spannend ist, ist Folge Nummer 35. Da geht es um Prävention und Behandlung von den typischsten Läuferverletzungen. Gemeinsam mit Dr. Matthias Marquardt habe ich das aufgenommen. Oder eben auch Folge Nummer 91, Laufen nach Infekten. Ne? Also was mache ich, wenn welche Anzeichen von Erkältung mich gerade umhauen? Wie lange sollte ich warten nach Corona? Ne? Was sind Warnsignale? Wann muss ich mich vielleicht beim Arzt nochmal durchchecken lassen? Und all solche Geschichten sind in Folge 91 hier schon mit Dr. Anand Roy ganz deutlich zur Sprache gekommen. Kategorie Top 5 Unterhaltung. Ja? Da habe ich mal auf Platz 1 den Frank Busemann gesetzt. Ja. Und den habe ich schon in Folge Nummer 2, in der 2. Folge überhaupt dieses Podcasts, zu Gast gehabt. Und nachdem ich dann diese Top 5 hier erstellt habe, habe ich gedacht, verdammt nochmal, der Typ ist echt witzig, den musst du nochmal einladen. Und ja, tatsächlich, kommende Woche ja, darf ich, wenn alles klappt, mit Frank Busemann, dem Zehnkämpfer und natürlich auch Läufer mittlerweile, TV-Experten, Entertainer, Redner, bla bla bla, eine neue Folge für euch aufnehmen. Könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Wiegald Boning, ja, ebenfalls bekannt aus Funk und Fernsehen, ne? Super, super witziger Typ, war auch schon zu Gast hier, ne? Top 2, ne? Oder Platz 2 in der Top 5 meiner Kategorie Unterhaltung mit Folge 88 und natürlich unsere Lauflegenden, ja, mit Mocky habe ich schon 2 Folgen aufgezeichnet, sensationell, da habe ich hier mal nur die Folge 24 aufgenommen, obwohl auch die Folge, ich weiß gar nicht genau, die 2. Folge mit Mocky auch richtig, richtig cool ist. Mit Flo Neuschwander, Run with the Flow, dem König des Ballerns, habe ich auch schon mindestens 3 Folgen aufgenommen. In meinen Top 5, damit es nicht zu viel wird mit ihm, auch nur Folge Nummer 17 hier mal kurz erwähnt. Aber eben auch richtig, richtig geil, Folge 144 mit Felix Weber, einem absolut krassen Typen, deutscher Rekordhalter im, ich glaube, 24 Stunden und 100 Kilometer Lauf. Und der Typ, ja, hat noch nicht mal einen festen Wohnsitz. Der schläft also wirklich fast das ganze Jahr über irgendwo unter freiem Himmel oder im Zelt und ist mit seinem Fahrrad unterwegs. Völlig abgefahrene Type und dazu eben noch Freizeit, dazu noch Leistungssportler. Ne? Das macht er dann so nebenbei und sagt, ja, dieses ganze Fahrradfahren tut ihm ja auch gut. Folge 144, sensationell. Ja, also ich habe schon sehr viel Spaß gehabt hier in den letzten Jahren beim Laufen und ich hoffe, ihr natürlich auch. Aber falls ihr erst später dazu gekommen seid, hier nochmal so ein paar kleine Anregungen. Top 5, ja, in der Kategorie Basics, Laufeinstieg. Ihr wisst ja Bescheid, dieses Projekt 10.000 mal 10.000 für Leute, die eben noch gar nicht oder ganz wenig laufen, aber mal 10 Kilometer am Stück schaffen möchten. Ja, dieses Projekt unter dem Motto eben auch Laufen ist einfach, habe ich vor, ich glaube, 4 oder 5 Jahren ins Leben gerufen. Und dazu gibt es hier ein paar ganz besondere Folgen. Das sind eben diese Projekt 10.000 mal 10.000 Folgen. Und in diesem Rahmen, das ist quasi die 2. Staffel dieses Podcasts, nicht zeitlich, sondern parallel laufen, Staffel 1 und 2 immer, ne? Da gibt es eben die Folge 2, dieses Projekt 10.000 mal 10.000 Dings, wo das Projekt erklärt wird. Die Folge 4, wo es um Laufen und Abnehmen geht. Folge 5, Laufen im Winter, ja, eben auch für eher Einsteiger nochmal beschrieben. Trotzdem, ja, ich weiß, dass das hier immer wieder angefragt wird. Jan, was hast du denn für Tipps Laufen im Winter? Ich habe damals gedacht, naja, das meiste davon, das wisst ihr einfach schon alle. Und deswegen habe ich das in diese Laufeinsteiger-Kategorie einsortiert. Aber auch da ist garantiert was für euch dabei. Also Folge 5 der Staffel Laufen ist einfach, Laufen im Winter. Folge 6. Wozu braucht man einen Trainingsplan? Wie liest der sich? Und wie natürlich speziell funktioniert unser Projekt 10.000 mal 10.000 Trainingsplan? Und dann eben auch Folge 9, immer wieder ganz wichtiges Thema. Wann muss ich vielleicht wirklich meine Laufpause einlegen? Bei welchen Wehwehchen? Bei welchen eben auch Infekten und Ähnlichem? Und wie gestalte ich danach am besten den Wiedereinstieg? Wie komme ich am besten wieder rein? Ich weiß, ja, sowas kann man immer wieder mit den verschiedensten Gesprächspartnern auch ansprechen und das mache ich. in der Folge habe ich einfach meine eigenen Erfahrungen dazu im Solo-Talk nochmal ins Mikrofon gequatscht. So. Außerdem übrigens, falls euch meine Folgen ansonsten immer etwas lang erscheinen, kommt ja schon mal vor, dass die bis zu 2 Stunden dauern. Diese Laufeinsteiger-Projekt 10.000x10.000 Folgen, die sind in vielen Fällen deutlich kürzer als die ganz normalen Laufen ist einfach einmal im Trainingslager Nerd-Folgen. So, dann die Specials, ja. Da habe ich tatsächlich keine Top 5 zusammengestellt, sondern einfach mal so ein paar Folgen. Und natürlich, wer es noch nicht getan hat, Jan läuft, die allererste Podcast-Folge, die ich hier aufgenommen habe, sicher noch mit einer anderen Tonqualität, sicher noch damals mit deutlich höherer Sprechgeschwindigkeit, als es vielleicht heute wieder der Fall ist, aber einfach, ja, Hintergrund, was macht der Fitschen so, warum fängt er jetzt an, seinen eigenen Podcast zu machen, wovon lebt er überhaupt, lauter solche Geschichten. Ich habe dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht, müsste eigentlich auch hier mit rein, Folge Nummer 5 oder sowas, woher kommt die Kohle, ja, womit verdient so ein Leistungssportler sein Geld? Auch dazu habe ich mal irgendwie alles Mögliche erzählt, müsste aber nochmal reingucken, war auch ganz am Anfang auf jeden Fall. Ganz besonders am Herzen liegt mir natürlich auch die Folge Nummer 8, das eine Rennen, denn tatsächlich ist ja so, dass für alles, was ich jetzt beruflich mache, dieses eine Rennen in Göteborg, wo ich da Europameister geworden bin, der große Türöffner ist und bleibt. Und da habe ich wirklich in Folge Nummer 8 einfach komplett 1,5 Stunden drüber gequatscht. Wie ist die Vorbereitung gelaufen? Wie war das, als auf einmal mein Koffer weg war und ich eben überhaupt keine Laufklamotten mehr hatte im Trainingslager, die ganzen Geschichten. Das war schon ziemlich wild. Das findet ihr alles in Folge Nummer 8, das eine Rennen. Und dann, das habe ich tatsächlich bei Instagram vergessen, haben ja ganz viele gesagt, Fitgen, Jan, hier, das gehört unbedingt auch mit dabei, ja. Du musst noch aufnehmen zu deinen Specials die Folge vom New York Marathon, ja. Denn die kam tatsächlich auch richtig gut an. Da bin ich ja jetzt, ist dann halt mal ein bisschen was Aktuelleres. Bin ich dann, ja, was heißt ein bisschen was Aktuelles? Was Aktuelleres auf jeden Fall von einem Lauf von mir. Ich habe sowas Ähnliches schon mal gemacht im, ich glaube, vorletzten Jahr. Da bin ich ja meinen ersten Traillauf mitgerannt und habe dann beim Stubai Ultra Trail da Richtung Gletscher hoch einfach mal während des Laufs, während dieses Traillaufs, waren dann irgendwie 30 Kilometer, einfach immer was ins Handy gequatscht und halt so die Erfahrung während des Laufens geschildert. Und das habe ich jetzt nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben im letzten Jahr mit der Folge 164. Lauf mit mir den New York City Marathon, einmal in den USA. Das war halt auch sehr, sehr special, denn da bin ich für Interair Laufreise mit nach New York gefahren und habe dann eben während des Laufs immer wieder auch was erzählt. Und teilweise verstehst du mich, teilweise aber eben auch nicht, weil die Zuschauer einfach wie die Bekloppten da abgegangen sind und da eben angefeuert haben. Aber also wer mal richtig, richtig Laufstimmung miterleben möchte, der sollte sich auf jeden Fall eben diese Folge auch nochmal reinziehen. Ja, New York Marathon über Interair ist übrigens ausgebucht, habe ich gerade erfahren letzte Woche. Da scheint das also mit meinem Podcast und der ganzen medialen Berichterstattung drumherum auch ganz gut funktioniert zu haben. Obwohl die 300 oder 350 Plätze oder sowas haben, alleine von Interair. Naja, also wenn ihr darauf spekuliert, mit mir nach New York zu fahren dieses Jahr, das wird eher nichts mit Interair. Ich fahre wieder hin, meine Frau Heike kommt auch mit, wenn alles glatt läuft. Aber Plätze gibt es da keine mehr, es sei denn, ihr möchtet da irgendwie auf die Nachrückerliste oder sowas, das bieten die wohl an, falls also noch jemand eben seinen Platz wieder zurückgibt oder ähnliches, aber erstmal die 100%ige Zusage könnt ihr da leider nicht bekommen. So, das war es auf jeden Fall, wie gesagt, mit meinen persönlichen Highlights hier aus mittlerweile, weiß ich gar nicht, 3 Jahren oder 4 Jahren Podcast-Aufnahme. Ich hoffe, falls ihr die Dinger noch nicht gehört habt, war jetzt nochmal die ein oder andere Anregung mit dabei und jetzt entführe ich euch nochmal ins Wunderläuferland Kenia, ja, zu den besten Langstreckenläuferinnen und Langstreckenläufern der Welt, ja, Kelvin Kiptum, neuer Marathon Weltrekordhalter, Eliud Kipchoge, der größte Läufer aller Zeiten, ne, bis kurz davor Weltrekordhalter, auch auf anderen Strecken 5.000, 10.000 Halbmarathon, Kenianerinnen und Kenianer immer mit vorne dabei, auch Äthiopien, ne, ganz klar. aber für mich eben, weil ich selber da trainiert habe, eben vor allem nach wie vor dieses, ja, spannende Ding mit Kenia. Ich liebe das Land, ich liebe irgendwie da die Leute, die ich da kennengelernt habe. Und deswegen freue ich mich drauf, da wieder hinzufahren und freue mich auch immer wieder drauf, wenn ich hier so eine Podcast-Folge speziell mit Themenschwerpunkt Kenia für euch machen kann. Ich habe tatsächlich auch wieder, ja, das ist ja auch so eins meiner schönen Erinnerungsstücke. Jetzt gucke ich hier gerade nämlich, könnt ihr nicht sehen, aber ich sag's euch mal, gucke hier gerade auf mein rechtes Handgelenk. Und da habe ich eins von den kenianischen magischen Armbändern am Handgelenk. Die bringe ich immer aus Kenia mit, denn das ist quasi so eine Art Talisman von mir. Und ich habe festgestellt, dass auch da richtig, richtig Power drin steckt. Diese Armbänder sehen nicht nur genial aus, sondern die machen ihre Trägerin, ihren Träger im Schnitt. Ja? Und da habe ich wirklich Forschung, ne? Ganz, ganz viele Forschung betrieben. Die machen tatsächlich ihren Trägerin, ihren Träger im Schnitt um 5 bis 7 Sekunden schneller. Ja, also diese Armbänder, die haben es echt in sich. Und auch, um wieder ganz viele Kenia-Armbänder mitzunehmen, sause ich jetzt nach Kenia. Ich kann die nicht per Post an euch verschicken, liebe Leute. Tut mir leid. Habe ich 20 Mal probiert und in 19 Fällen kam irgendwie das zurück, weil, lieber Jan, das ist zu klein oder das ist zu groß oder sonst irgendwie problematisch. Ich kann euch die nur mitbringen, wenn wir uns mal persönlich treffen auf irgendwie einem Laufevent, auf einer Messe oder sonst was. Termine dazu findet ihr auf janfitschen.de. Ja, das nächste Ding, wie gesagt, ist dann eben Flesensee. Ob ich jetzt beim Berliner Halbmarathon dabei bin, weiß ich noch nicht genau. Aber ich bin bei ganz, ganz vielen Events. Und da habe ich auch auf jeden Fall auch immer diese magischen Armbänder für euch dabei, wenn sie nicht gerade wieder alle weg sind. Aber dieses Mal habe ich bei meinem Kumpel Paul wieder einige hundert bestellt, die dann da eben in Handarbeit alle gefertigt werden und die ich dann wieder für euch dabei haben werde. Richtig geiles Ding, sprecht mich gerne drauf an, wenn ihr mich mal irgendwo seht und sagt dann, Jan, das hast du doch mir im Podcast gesagt, dass du mir eins mitbringst. Ja? Würde mich sehr freuen, wenn ihr dran denkt. Also, jetzt aber Wunderläufern an Kenia und da sind wir mittlerweile schon bei Kilometer 34 und für alle, die jetzt noch keine dieser Folgen gehört haben, Hintergrundgeschichte ist, ich habe selber als Leistungssportler, Hochleistungssportler früher da trainiert und habe dann in den verschiedenen Trainingslagen, das waren irgendwie so 8 bis 10 Stück, wo ich da war, immer mal wieder ganz spannende Geschichten erlebt und schließlich habe ich diese ganzen Geschichten zusammengefasst in einem Buch und die rote Linie ist quasi, Jan ist da eben im Trainingslager auf 2400 Meter in Iten, irgendwo im Nirgendwo, beobachtet, was die Kenianerinnen und Kenianer machen, Ernährung, Motivation, Trainingsmethodik, alles Mögliche, ja. Ich beobachte also, was die anders machen als wir, was die genauso machen wie wir. Und versuche dann daraus natürlich rauszuziehen, was können wir uns abgucken und was besser nicht. Ja, und das Buch hat 42,195 Kapitel und wir sind jetzt schon bei Kapitel 34 und das sind keine Kapitel in meinem Buch, sondern die heißen Kilometer 1 bis 42,195. Deswegen, so ganz viel kommt da auch gar nicht mehr. Ich weiß noch nicht genau, was ich dann machen soll, wenn ich mit diesem Buch mal durch bin. Ja, ich habe schon viele gehört, die haben gesagt, ja Jan, schreib mal ein neues Buch. Gute Idee, muss ich dann vielleicht mal machen, alleine schon, damit ich weiter Futter für diesen Podcast habe. Mal sehen. Okay, also, Kilometer 34, ja, wir sind jetzt schon einige Wochen in Iten, Home of Champions, haben ganz, ganz viel gesehen, haben ganz, ganz viel trainiert und jetzt, ne, das ist immer so nach Themenblöcken einsortiert. Ich habe schon was zu Ernährung gemacht, ich hatte schon was zu verschiedenen Trainingsmethoden gemacht, zu Land und Leuten und jetzt gehe ich vor allem nochmal so ein bisschen auf, ja, körperliche Unterschiede auch ein. Na, die letzten beiden Kilometer, da ging es um lange Beine, ne, und um Ähnliches. Und dieses Mal heißt das Kapitel Hungerhaken. Ja? Kilometer 34, Wunderläufer an Kenia, erschien im Narayana und Unimedica Verlag. Kapitel 34, Hungerhaken. Na, und jetzt ändert sich so mein Style des Vortragens hier so ein bisschen, weil ich teilweise einfach vorlese. Okay? Ja, also lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich, was auch immer ihr gerade tut. Lasst euch von Jan eine schöne Geschichte erzählen. In den letzten Tagen des Trainingslagers werde ich im Gesicht immer schmaler. Es gibt nicht viele Menschen auf der Welt, die den Satz, Junge, was siehst du abgemagert aus, als Kompliment betrachten. Ein ehrgeiziger Läufer, gerade im Hochleistungssport, ist aber von einem solchen Urteil total begeistert. Das heißt so viel wie, du hast alles richtig gemacht und dein Kampfgewicht erreicht. An der internationalen Spitze zählt jedes Pfund. Ein gutes Kraft-Last-Verhältnis kann nur hilfreich sein. Und dabei ist wichtig, Leistungssport bzw. Hochleistungssport ist eine komplett andere Schiene als gesundheitsorientierter Sport. Auch was das Gewicht angeht. Wenn du nicht ganz so leistungsorientiert bist, dann kommt es definitiv auf ein paar Gramm mehr oder weniger nicht so genau an. Und dann ist es eher wichtig, dass du mit einem gesunden Wohlfühlgewicht durch die Welt läufst. Ich weiß nicht, ob das gleich nochmal kommt, aber ich sag's nochmal, in Zeiten, wo ich richtig viel trainiert habe, ich habe gefressen wie ein Scheunendrescher. Teilweise war das Gewicht trotzdem relativ weit unten und dann war ich auch extrem anfällig für irgendwie blöde Erkältung und so ein Mist. Ne? Deswegen passt da bloß auf. Ne? Aber weiter zurück zum Buch. Als ich wegen des Studiums damals, ja, und vor allem auch wegen des Sports, ne, vom beschaulichen Osnabrück, wo ich aufgewachsen bin, nach Bochum gezogen bin, um mich dort der Trainingsgruppe des TV Wattenscheids bei Tono Kirschbaum anzuschließen, da wehte beim Training auf einmal ein völlig neuer Wind. Höhere Umfänge und für mich damals abartige Intensitäten. Jeden Tag standen jetzt zwei Trainingseinheiten, zwei Laufeinheiten auf dem Programm. Von montags bis samstags war Anwesenheitspflicht in Bochum. Ja. Nach den Tempoläufen am Samstag in der Früh habe ich dann aber versucht, mich möglichst schnell zu verpissen. Und zwar ne, dann eben Regeneration in Osnabrück bei Mutter. Inklusive auch natürlich der guten Küche bei Mutti. Und ob mein Trainer Tono mir das tatsächlich immer angesehen hat oder nicht. Natürlich habe ich auch am Samstag zu Hause in Osnabrück nochmal trainiert nachmittags und sonntags nochmal einen langen Dauerlauf gemacht in Osnabrück. Aber ich durfte zumindest mal weg, ja, und habe dann da eben mal zu Hause mal es mir gut gehen lassen. Auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich dann am Montag wieder beim Training war, gefühlt jedes Mal, ne, hat mich Tono angegrinst und gemeint, ah, warst du wieder bei Mutti? Hast du wieder gut gefuttert? Und tatsächlich, ja, merkt man bei einem sehr austrainierten, sehr stark trainierten Läufer oft an diesen eingefallenen Wangen, ob er sein Wettkampfgewicht hat oder nicht. Und in ganz, ganz vielen Fällen sieht das zugegebenermaßen schon echt ungesund aus. Und ja, hat eben, ne, Leistungssport ist kein Gesundheitssport, vielleicht auch mit Gesundheit nicht viel zu tun in vielen Fällen. Bei uns im Verein und für mich auch persönlich ist das Gewicht eigentlich nie ein Thema gewesen. Ja? Stehen genug Trainingskilometer auf dem Plan, dann hast du sowieso den ganzen Tag einfach ja, Hunger und Bock zu futtern und kannst auch alles futtern und machst das auch. Ja? Trotzdem bist du klapperdürr. Trotzdem stelle ich mich natürlich manchmal auf die Waage und schaue, was die Anzeige sagt. Bei mir bleibt der Zeiger bei 1,76 Körpergröße, im Ferienmodus auf 63 und im Wettkampfmodus auf 61 Kilo stehen. Das passt, damit fühle ich mich wohl und bin leistungsfähig. Perfekt wäre es natürlich, wenn ich bei der Körpergröße nochmal vielleicht 3 Kilo weniger hätte. Das tut mir aber nicht gut. Sobald ich mich nämlich, und ich habe das halt auch ein paar Mal ausprobiert, mit einfach doch gezielterer Ernährung und Ähnlichem, sobald ich mich aber der 60 Kilo Grenze nähere, dann schwächelt einfach mein Immunsystem. Ja? Ich werde ständig krank, eine Erkältung jagt die nächste und außerdem habe ich einfach keine Power mehr in den Beinen. Ne? Kein Abdruck mehr, keine Kraft mehr, ne? Und deswegen weiß ich auch, okay, das ist also keine Stellschraube für mich, ne? Und da muss ich aufpassen. Ich weiß, ihr Lieben, ja, gerade im Hochleistungssport ist das Gewicht immer mal wieder ein Thema, auch wenn es um irgendwelche wirklich krankhaften Nahrungsgewohnheiten geht, ne? Ob es nun Bulimie oder Magersucht oder was auch immer alles ist. Bei uns war das eigentlich nie so, dass man sich irgendwie groß drüber unterhalten hat, dass man was anderes essen muss, um leichter zu werden. Vielleicht waren wir da auch, ja, keine Ahnung, nicht professionell genug, hätten da noch mehr dran drehen können bei der Schraube. Wir haben schon ab und zu mal auch einen Ernährungsberater da gehabt, aber das war auch in vielen Fällen einfach so ein bisschen halbherzig und so richtig viel über rausgekommen ist das nicht. Und es war klar, dass in jedem Trainingslager eigentlich jeder alles gegessen hat. Ne, da war jetzt auch wirklich nichts Verrücktes dabei, dass da einer irgendwie eine spezielle Diät hätte haben müssen oder sowas, sondern wir haben ja oft dann auch gemeinsam gekocht und natürlich gab es dann auch immer Süßigkeiten, natürlich gab es auch im Trainingslager Nutella und Butter aufs Brot und alles. Ne? Also von daher, das ist echt interessant. Ich weiß nicht, ob das anders noch besser funktioniert hätte. Ja, ich unterhalte mich auch immer wieder mit Leuten, die sagen, nein, oh, das geht heutzutage, kannst du dir das nicht mehr leisten. Ne, mit Norbert Wilhelmi diskutiere ich da immer drüber, der sagt dann immer, nein, oh, heute, ne, die sind so gut alle, die müssen alle Register ziehen. Ich glaube das einfach nicht. Also, soweit ich das sehe, haben, also zumindest bei unseren Jungs, da hat keiner jetzt irgendwie einen ganz, ganz krassen Ernährungsplan. Und wenn ich die im Trainingslager sehe, gucke ich ja auch immer genauer hin, was die futtern. Und ja, es ist sau viel, genau wie bei uns früher. Aber es ist auch in den allermeisten Fällen, würde ich behaupten, nach wie vor einfach sehr, sehr gemischt und nichts irgendwie völlig Verrücktes. Also ich habe ganz oft beobachtet, dass sich tatsächlich Freizeitsportlerinnen, Freizeitsportler viel, viel mehr Gedanken über die Ernährung machen, als jetzt eben Profis. Muss ich immer so ein bisschen grinsen, weil ich einfach glaube, man kann sich das Leben da auch sehr, sehr schwer machen und zwar überflüssig sehr schwer, wenn man sich da zu viel eben einfach nicht gönnt. Ja? Also, bei mir sind, wie gesagt, eben diese 60, 61 Kilo Untergrenze, aber anders, ganz anders ist das wieder mal bei der kenianischen Konkurrenz. Über die dünnen und leichten Muskeln habe ich in den letzten Kapiteln dieses Buches bereits berichtet. Und auch der Rest des typisch kenianischen Läufers scheint konsequent nach den Gesichtspunkten der Ultraleichtbauweise konstruiert zu sein. Wenn ich hier jemanden frage, wie viel er denn wiegt, dann bekomme ich nur selten eine wirklich schlüssige Antwort. Denn, naja, eine Waage hat hier einfach auch keiner. Zumindest nicht zu Hause. Da hilft es nur, die Manager in den Camps zu belauschen, denn da zumindest steht ab und zu mal so ein High-End-Messgerät. Ja, und die Schlussfolgerung, verglichen mit den Einheimischen bin ich mit meinen 61 Kilo ein richtig dicker Brummer. So ist der Weltrekordhalter im Marathonlauf, zweifacher Olympiasieger und Sub-2-Stunden-Läufer, ja, Eliud Kipchoge, nur etwa 52 Kilo schwer, bei einer Körpergröße von 1,67. Ob das alles so stimmt, sei mal dahergestellt, ne? Weiß man wirklich nicht genau, ne? Aber es ist so interessant, was man im Netz dazu findet einfach. Und ja, ne? Also wie bei allem, was man, wenn man nicht selber dabei war, sieht, genau, was auch so Trainingsangaben angeht und so, immer sehr, sehr vorsichtig sein. Bei Gewichtsangaben, glaube ich, noch viel vorsichtiger sein. Ne, selbst Altersangaben sind ja manchmal schon ein bisschen speziell da in Kenia. Also, Patrick Makau, ehemaliger Marathon-Weltrekordhalter. 1,70 groß, wiegt nur 56 Kilo. Dabei sieht er für einen Kenianer, sogar wie ich finde, relativ stämmig aus. Und noch viel krasser ist das bei den Frauen. Ja, Edna Kiplagat, unter anderem Weltmeisterin im Marathon 2011 und 2013, holt all ihre Energie für ihre großartigen Rennen aus einem 1,62 schlanken und 50 Kilo leichten Läuferkörper. Eine Liste der Laufflöhe ließe sich an dieser Stelle beliebig fortsetzen und es finden sich weitere extremere Beispiele. Verschiedene Selbstversuche haben mir gezeigt, dass sich auch diese Veranlagung zum Federgewicht nicht oder nur sehr bedingt kopieren lässt. So habe ich tatsächlich mal einige Wochen lang weitestgehend auf Fett und Öl verzichtet. Einfach keine Butter mehr gegessen und nur Magermilchprodukte verzehrt und sehr mageres Fleisch ohne Soße und ähnliches. Also so als Profisportler, du testest ja schon echt viel so aus. Und gerade in jüngeren Jahren, wo du vielleicht auch noch nicht so selbstsicher bist und einfach auch viel liest und viel hörst, da ist ja das Thema Ernährung natürlich immer präsent. Und dann guckst du halt einfach mal. Und ja, Kohlenhydrate brauchst du, Eiweiß brauchst du, Fett. Wozu eigentlich? Habe ich halt mal drauf verzichtet. War scheiße, ja? Also, das war gar nicht hilfreich bei mir und führte zu echt extrem rasantem Formabfall. Doppelt schlecht wäre es gar komplett auf eine Null-Diät umzustellen. Schon allein, weil der Körper durchs Training extrem viel Energie benötigt und verbrennt. Gewisse grundlegende Reserven brauchst du einfach. Und wer es mit dem Abnehmen übertreibt, der bekommt schnell die gesundheitliche Quittung dafür. Und auf der stehen garantiert keine neuen Bestzeiten. Deswegen, wie gesagt, ich weiß, ein hochsensibles Thema, wo ich auch nicht befugt bin und nicht kompetent genug bin, um da jetzt wirklich vernünftig drauf einzugehen. Ich beschreibe einfach nur wieder, was ich für Quatsch gemacht habe und was so meine Meinung ist. Ne, und kann nur sagen, Vorsicht, Vorsicht. Versucht lieber ein vernünftiges Gewicht einfach auch zu halten, wenn das irgendwie möglich ist. Bei den meisten ist das ja sowieso nicht das Thema, dass man sich da irgendwie drüber, wer weiß, wie viel Gedanken machen muss. Aber in Kenia ist es halt einfach augenscheinlich bei den Profis, wie leicht die einfach auch sind. Das ist völlig irre. Bei uns gibt es nur sehr wenig Leute, die ohne gesundheitliche Einbußen so dürr wie Kenianer werden können. Wer sich richtig gut ernähren und trotzdem Gewicht verlieren will, dem rate ich zur Fitschen Kenia-Diät. Lauf einfach, ja, bitte nicht von heute auf morgen, ne, das ist keins, geht innerhalb von 3 Wochen zum Beachkörper oder sowas, ne, aber grundsätzlich, super Ding, lauf doch einfach mal jede Woche 200 Kilometer. Na? Dann kannst du essen, was und wie viel du willst. Du benötigst keine teuren und ungesunden Pillen und Präparate, sondern nur gute Laufschuhe. Ja? Völlig easy, völlig entspannt. Ja? Und Laufen ist sowieso das Schönste auf der Welt. Also, wenn es gar nicht anders geht, ja, dann kannst du die Fitschen-Diät auch ja, mit weniger Wochenkilometern absolvieren. Aber einigermaßen, ja? Einigermaßen sollte man schon zusehen, dass man möglichst viel ne, durch die Gegend rennt oder Rad fährt oder sonst was sich bewegt. Aus meiner Sicht das Allerbeste, ne? Wenn man vielleicht meint, am Gewicht kann man noch mal ein bisschen schrauben. Wie gesagt, ich habe auch eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht, Laufen und Abnehmen. Hier ist das eher noch so ein bisschen nicht so ganz so ernst gemeint, natürlich. Also, auf jeden Fall, ja, wenn du richtig, richtig an der Kilometerschraube drehst und das nicht von heute auf morgen, dann ist relativ klar, dass du damit auch noch mal ein paar Kilo verlieren wirst. Das war es tatsächlich schon mit Kilometer 34 aus meinem Buch. Und ich habe noch so eine kleine Tippbox auch wieder hier dabei an der Stelle. Ja. Abnehmen durch das Laufen. Auch dazu, ja, ich glaube, ich muss noch mal auch mit einem Ernährungsexperten dazu noch mal eine komplette Folge machen. Auf jeden Fall, wann, wo, wie, ist ja doch immer ein ganz, ganz wichtiges Ding. Und wie gesagt, meine Fachkompetenz ist da doch etwas begrenzt, da ich mir eben nie so viele Gedanken gemacht habe. Aber so ein paar, sag mal, Bauchgefühlgeschichten eben haue ich natürlich trotzdem raus, wie immer, wisst ihr ja. Deswegen, wer zusätzlich zum Training noch über Ernährung abnehmen möchte, damit sein Kraft-Last-Verhältnis auf vernünftigen Wege optimiert werden möchte, dem würde ich eben einfach noch sagen, hey Leute, weniger Kohlenhydrate, mehr Eiweiß. Habe ich, glaube ich, im letzten oder vorletzten Podcast da, wo es auch über Kenia ging, auch nochmal erzählt, ne? Also Zucker ist einfach nicht nur in der Cola drin, nicht nur in der Schokolade drin, sondern auch in den gesüßten Fruchtjoghurt, in irgendwie Ketchup, in wer weiß was, einfach überall. Und das sind natürlich so Kohlenhydrate, ne, die man nicht unbedingt braucht. Ja? In gewissen Mengen, alles cool. Ja? Ich esse super gerne Schokolade und alles wunderbar. Aber wer da ein bisschen drauf achten möchte, einfach weniger Zucker, weniger Kohlenhydrate, mehr Eiweiß. Ich glaube, das bringt schon richtig viel. Und gerade Eiweiß eben auch aus meiner Sicht gut, um sich besser zu erholen. Wer es schafft, besonders am Abend weniger Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, der sieht dann aus meiner Erfahrung, wenn eben die Bewegungsschiene auch passt, der sieht eben dann auch schnell Erfolge. Ja? Ab und zu Schokolade eben, auch in Ordnung, aber eben in Maßen natürlich. Ja? Was du dir aber auf jeden Fall klar machen solltest, und das finde ich halt ganz geil, du nimmst ja nicht nur während des Trainings ab, sondern die Muskulatur, die du aufbaust, die führt vielleicht am Anfang dazu, dass du eben nicht so stark abnimmst, weil Muskulatur eben auch was wiegt, ja, und tatsächlich, ja, eben deutlich mehr, glaube ich, als eben so Schwabbelgewebe nur. Aber wenn du die erstmal aufgebaut hast, diese Muskulatur, und dann dabei bleibst, dann verbrennst du halt auch in Ruhe einfach mehr Energie, als wenn du diese Muskulatur nicht hast. Das heißt, ja, selbst wenn du nach dem Laufen auf der Couch liegst und dich eben nicht mehr bewegst oder den ganzen Tag über nicht mehr bewegst, dann hast du immer noch einen höheren Grundumsatz als zu nicht sportlichen Zeiten. Und höherer Grundumsatz heißt natürlich auch, je nachdem, wie viel du futterst, dass du mehr verbrennst und damit vielleicht weiter abnimmst, obwohl du momentan gar nicht trainierst. Und das finde ich halt auch ganz geil, ne? Deswegen, ja, Abspecken auf dem Sofa funktioniert wunderbar, wenn du entsprechend vorher halt auch trainiert hast. Finde ich eine sehr, sehr schöne Geschichte, ja. Habe ich auch mal irgendwo gelesen, keine Ahnung, welche Quelle das war. Aber großartig, ja. Abnehmen ohne Sport zu treiben, nur weil man vorher Sport getrieben hat. Haha, sehr einfach. So, kommen wir zum nächsten Kilometer 35, die Läufer-DNA. Und auch da wieder, ihr Lieben, ja, immer wieder vorsichtig sein, ne, mit dem, ah, die Kenianer und sowas und die sind anders als wir, bla bla bla. Ach ja, ne, ich habe es schon mal thematisiert. Ich weiß, man muss da aufpassen, dass man nicht auf einmal als Rassist dasteht, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine. Und dass es irgendwie zwischen verschiedenen Völkern Unterschiede gibt und dass das auch gute Unterschiede sind in vielen Fällen, ist aus meiner Sicht einfach so und da braucht man auch nicht irgendwie mit der ständigen Gleichmacherei um die Ecke kommen, sondern kann einfach sagen, yo, ich bewundere das halt auch ein bisschen, wie das bei denen ist. Ne? So, und gerade als Läufer würde man ja oft auch gerne so aussehen, so viel wiegen, wie zum Beispiel so ein Kenianer. Ne? So, deswegen Kilometer 35, die Läufer-DNA. In den vergangenen 3,5 Wochen hier im Trainingslager in Iten sind mir die körperlichen Unterschiede zwischen den Hochlandgazellen und uns schwerfälligen Waldläufern aufgefallen. Es lässt sich leider nicht leugnen, die Kenianer haben einen angeborenen genetischen Vorteil, wenn es ums Rennen geht. Günstigere Muskelstruktur, längere Beine und bei gleicher Größe dann weniger Gewicht. Auf der einen Seite ist das für uns eine sensationell gute Ausrede, denn ey, solch angeborenen Turbo-Ausdauerspezifikationen gegenüber sind wir ab einer gewissen Stufe selbst mit dem härtesten Training gegenüber machtlos. Ja? Da können wir Musungus, wir weißen, ja, oder wir waren die Musungus Einzahl, da gab es glaube ich auch eine Wasungu, glaube ich, Mehrzahl. Da habe ich irgendwie, glaube ich, immer schon falsch gemacht. Ja, da können wir auf jeden Fall machen, was wir wollen. Gesunde Ernährung, Höhentrainingslager, Aquajoggen, Radfahren, Gymnastik, Leistungsdiagnostik, Unterwasser oder Antischwerkraft auf Laufband. All das wird uns aus meiner ganz persönlichen Sicht allerhöchstens helfen, den Abstand zu diesen Wunderläufern zu verringern. Wenn aber ein talentierter und hochmotivierter Kenianer die gleichen oder ähnliche Trainingsmittel benutzt wie wir und sich genauso reinhängt, dann wird er aus meiner Sicht einfach schneller und weiter laufen können. Ja? Einfach durch angeborene Qualitäten. Aber Ausrede hin oder her. Ja? Auf der anderen Seite ist das mit den konstitutionsbedingten Vorteilen manchmal auch sehr frustrierend. Denn den Hochlandgazellen fällt es einfach deutlich leichter als uns im Laufsport an die Spitze zu kommen. Wie gesagt, habe ich schon häufiger hier auch thematisiert, aber eben hier auch nochmal. Ne? Ja, das zeigt sich auch daran aus meiner Sicht, dass eben immer mal wieder so absolute Späteinsteiger aus Ostafrika quasi von heute auf morgen zum Weltklasseläufer werden. Ein Beispiel ist unter anderem ja, Wilson Kipsang, der erst im Alter von 21 Jahren offiziell mit dem Profisport anfing und noch später, im Alter von 25 Jahren, zum ersten Mal von einem richtigen Manager betreut wurde. Spät eingestiegen, nach 5 Jahren Weltklasse-Sportler und schließlich sogar ab Richtung Weltrekord. Ja, krass. Und da kann auch keiner mehr behaupten, das läge jetzt nur an jahrelangem Marathontraining. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Talent auch eine entscheidende Rolle spielt. Andere Läufer sind schon mit 18 Weltklasse. Auch für diese jungen Wunderläufer gilt, dass so ein Erfolg ohne die Kombination aus großem Talent und natürlich auch körperlichen Vorteilen nicht möglich ist. Und eine erfolgsversprechende Kombination, ne, also wirklich für die ganz, ganz großen Leistungen. Ich glaube, dass da alles zusammenpasst, das gibt es einfach in Europa seltener als zum Beispiel in Kenia oder Äthiopien. Na, ich persönlich habe mit 14 ungefähr begonnen, zielorientiert zu trainieren. Die ersten Dauerläufe tatsächlich schon mit 9 oder mit 10 gemacht. Ne? Aber so richtig mit, jetzt gucken wir mal, dass es Richtung Wettkampf geht, in der Sachsenmeisterschaften und so. Das war so ungefähr mit 14. Und mit 21 ne, habe ich dann sogar auf die Abifahrt verzichtet, um bei den Niedersachsenmeisterschaften gut auszusehen. Mal rechnen. Passt das? Ungefähr, ne? Abi 96. Nee, jetzt müsste ich 19 gewesen sein, glaube ich. 21 passt nicht. Was habe ich hier geschrieben? Ich glaube, mit 19 habe ich auf die Abifahrt verzichtet, oder? Wann macht man Abi so um den Dreh? Abi 96, 77 geboren. Ja, doch, passt eher. So, ne? Aber auf jeden Fall schon lange her, ne? Aber tatsächlich habe ich damals eben zum Beispiel darauf verzichtet, mit meinen Kumpels da irgendwie loszuziehen, weil ich einfach bei den nächsten Niedersachsenmeisterschaften gut aussehen wollte. Da war jetzt nicht irgendwie die Rede davon, WM oder Europameisterschaft oder Olympische Spiele oder sowas. Nein, so gut war ich gar nicht. Ich wollte nur Niedersachsenmeister werden und deswegen keine Party, ne? Ich meine, hallo? Ja, so, ne? Und auch später habe ich auf so mancher Party einfach zum Beispiel beim Studium die Finger zum Beispiel vom Alkohol gelassen oder bin ganz, ganz früh nach Hause gefahren. Nur, ne, um dann später während des Studiums in Wattenscheid im Training trotzdem unzählige Male eins auf die Mütze zu bekommen. Und Weltklasse war ich damals ja nun wirklich nicht. Na, bin ja sowieso allerhöchstens mal ganz weit erweiterte Weltspitze gewesen, ne, bei allem, was ich so getrieben habe. Na, europäische Spitze ist was anderes, aber Weltspitze, dank eben Ostafrika, doch nochmal ein ganz anderer Schnack. Na, trotz des Trainings, trotz des Verzichts auf viele Annehmlichkeiten und eine für europäische Verhältnisse recht gute körperliche Konstitution für einen Spitzenläufer, war ich eben immer von der Weltklasse weit entfernt. Trotzdem war ich auch verdammt konsequent. Ja, habe also wirklich richtig, richtig viel geopfert und habe mich echt reingekniet. Ne? Also da kann ich mir wirklich keine Vorwürfe machen, dass ich es nicht mit aller Macht versucht hätte. Ne? Aber irgendwie bin ich eben doch am Talent gekommen und es ging da nicht weiter. Zumindest ja verglichen, wenn man wieder auf die Kenianer und die Äthiopier guckt. Ne? Denn das ist ja auch ganz spannend, wenn man da mit Leuten spricht, die eben irgendwie keine Ahnung haben. Und dann sehen die halt, ja, du bist da halt so ein paar Sekunden hinter der Weltspitze und hast halt wieder um ein paar Sekunden irgendwie die Quali nicht geschafft. Ja, dann trainier doch mal ein bisschen mehr oder streng dich doch mal ein bisschen mehr an und hättest du nicht da einfach noch mal ein bisschen mehr Gas geben können. Alter, ey, ne? Wenn man das sieht, wie man sich da reinkniet und überhaupt da hinzukommen, wo man dann ist, ne? Wie gesagt, Thema Ernährung, ja, vielleicht wären da noch ein paar Sekunden drin gewesen, aber diese ganzen anderen Geschichten, ne, wie oft du da irgendwie gesagt hast, nee, mache ich hier nicht, mache ich da nicht, ne? Meine Frau erzählt mir auch immer wieder, wenn wir irgendwo zu einer Hochzeit eingeladen worden waren oder so, ne? Spätestens um 11 habe ich halt irgendwie schlechte Laune gekriegt, weil ich sowieso nichts getrunken habe und weil ich einfach nach Hause wollte, weil das nächste Training gewartet hat und dann habe ich da rumgemoppert und dann war ich sauer, dann war meine Frau sauer und irgendwann hat sie gesagt, ja, dann gehe ich doch lieber alleine zu der Party. Und ich war heilfroh, dass ich eben da nicht mit hin konnte. Ne? Und selbst wenn es also wirklich ganz wichtige Freunde von mir waren oder so, ne, die da irgendwie gefeiert haben, ich war da nie entspannt, ne, und habe immer zugesehen, viel schlafen, früh nach Hause kommen, irgendwie das nächste Training wartet, der nächste Wettkampf wartet, das tut dir nicht gut, hier die Feierei. Also das ist schon heftig. Ne? Und von daher, also noch ein bisschen konsequenter sein, um noch ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Na klar, so krass wie zum Beispiel der Kipchoge, der jetzt seit, keine Ahnung, 20 Jahren da fernab von seiner Familie immer in diesem Laufcamp irgendwie wohnt. Ne? Und nach wie vor dann ganz, ganz krass einfaches Leben auch führt. So heftig drauf war ich dann nicht. Ne? Vielleicht hätte es mir schon auch gut getan, irgendwie komplett nach Kenia auszuwandern oder so. Ne? Das ist durchaus auch möglich, aber Mann, also ich habe da schon echt einiges reingepackt, aber ja, für ganz, ganz oben hat es eben trotzdem nicht gereicht. Und ich glaube, in vielen Fällen war das eben auch ja, eine Frage des angeborenen Talents und nicht eben des Willens und kannst du noch mal ein bisschen mehr machen. Na, deswegen, also ich stoße an meine Grenzen und meine ganz persönlichen Nachforschungen haben ergeben, dass noch kein Genetiker das Geheimnis der kenianischen Läufer wirklich ermittelt hat. Ja? Keine große Studie konnte so etwas wie ein spezifisches Läufergen nachweisen, in dem sich die Kenianer von uns unterscheiden. Eigentlich seltsam bei den läuferischen Qualitäten, die einem bei jedem Marathon dermaßen ins Auge springen. Da sollte doch auch in der DNA des Menschen eindeutige Sequenzen zu finden sein. Ich denke, es handelt sich nur um eine Frage der Zeit, bis Forscher diese Läufer-DNA etwas besser verstehen. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob das noch kommt. Tatsächlich sind irgendwelche Studien da erfolgt, wo dann festgestellt wurde, dass irgendwie der Unterschenkel irgendwie in einem besonderen Verhältnis zum Oberschenkel steht und bla 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 und dass man dadurch besondere Pendelwirkungen erzielen kann, die einen auch irgendwie schneller machen. Da gibt's schon so das eine oder andere, ne? Aber so das richtig Bahnbrechende, um zu sagen, das ist es, das ist, soweit ich weiß, tatsächlich noch nicht rausgekommen, ne? Aber spannendes Thema, ne? Warum haben die denn jetzt dieses Riesentalent oder viele von denen? Ja, und auch da wieder, Kenianer ist nicht gleich Kenianer. Die allermeisten Läuferinnen und Läufer stammen ja von diesem einen Stamm der Kalenjin. Es gibt andere Stämme in Kenia, die haben mit Laufen einfach gar nichts am Hut. Deswegen, wenn nach der Läufer-DNA gesucht werden sollte, sollte man nicht mit irgendeinem Luo oder irgendeinem anderen Stamm da anfangen. Da hast du vielleicht mal einen Glückstreffer, aber sonst musst du unbedingt auch bei den Kalenjin gucken. So, also was machen wir denn jetzt hier? Genau. Bislang haben die Wissenschaftler schon 73 Genregionen ausfindig gemacht, die unsere Fitness beeinflussen. Australische Forscher, und jetzt wird es so ein bisschen freaky hier, haben außerdem das sogenannte Alpha-Actinin-3, ACTN-3, untersucht, welches in einer genetischen Ausprägung, die sogenannte R-Kopie, das Protein Actinin hervorbringt. Ja, das, wie gesagt, da habe ich mir groß lesen. Ne? Ich bin kein Sportwissenschaftler, ne? Habe da auch nicht, wer weiß, was da investiert. Na, habe ich irgendwo mal eine schöne Studie gehabt. So, also dieses Actinin kommt nur in den schnellen und kraftvollen Muskelfasern vor. Je weniger Actinin ein Sportler hat, umso besser ist er allerdings auf der anderen Seite für Ausdauerleistungen geeignet. Bei der X-Kopie, ne, das ist jetzt nicht diese R-Kopie, von der gerade die Rede war, bei der X-Kopie dieses Gens hingegen wird eben kein Actinin produziert. Deutliche Unterschiede hinsichtlich dieses Gens gibt es zwischen afrikanischen und europäischen Läufern, aber nicht. Bisher lässt sich nur sagen, dass du mit viel Actinin aus ACTN3 eher nicht zum Olympiasieger im Marathonlauf wirst. Ob du nun aus Kenia oder Deutschland kommst oder wo auch immer her. Ein Vorteil durch besonders wenig ACTN3 haben die Kenianer nach heutigem Kenntnisstand also nicht. Aber die vielen in den vorhergehenden Kapiteln beschriebenen Vorteile im Körperbau müssen sich ja irgendwie entwickelt haben. Ja? Warum haben wir hierzulande nicht so oft so endlos lange Beine und so schlanke Muskeln und dasselbe perfekte Kraft-Last-Leistungsverhältnis wie die Kenianerinnen und Kenianer? Und dazu gibt es jetzt eine besonders geile Story, ne? Denn der Schweizer Journalist Richard Etienne, der hat so ein Buch über das Wunderläuferland Kenia eben auch verfasst, Le Pays des Coureurs dans la Foulée des Kenyans, und das ist schon 2010 irgendwie erschienen, und in einer weiteren Publikation beschreibt der Experte jetzt als mögliche Erklärung für die Unterschiede einen Jahrhunderte anhaltenden Selektionsprozess, wie er härter kaum sein könnte. Ich habe die Geschichte das erste Mal irgendwo mündlich gehört da in Kenia, da habe ich mich schon totgelacht. Irgendwann hat mir einer erzählt, ja, das steht auch in dem Buch XY drin hier von dem Etienne. Und dann habe ich mir das eben mal reingezogen. Super, super witzig. Ja? Also, laut Etienne hat insbesondere der Läuferstamm der Kalenjin über die letzten 2000 Jahre eine besondere Form des Viehdiebstahls perfektioniert, die seiner Meinung nach die heutige Überlegenheit auf den Laufstrecken der Welt erklären. Viehdiebstahl, ja, als Erklärung für schnelle Läuferinnen und Läufer. Also, seine Theorie sieht folgendermaßen aus. Lange Zeit lebten viele afrikanische Stämme als Nomaden. So auch zum Beispiel die Stämme der Kalenjin und die der Maasai. Für beide Volksgruppen war der Viehdiebstahl ein legitimes Mittel, den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber während die Maasai mit vielen Kriegern angriffen und sich nahmen, was sie wollten, legten die Kalenjin eine andere Strategie dahin. Ja? Die sind nämlich unauffällig und in kleinen Gruppen, ja, so von vielleicht 20 Kriegern, bis zu 160 Kilometer unterwegs gewesen, um dann weit entfernt das Vieh zu klauen. Ja? Dadurch, ja, möglichst rasch, heimlich, still und leise und ohne jeglichen Kampf, war natürlich irgendwie das anders als viel mit Geschrei und großen Kriegern und richtig starken Waffen und sowas, ja. Diese Taktik, ne, mit so einer kleinen Gruppe und ganz weit weg, setzt natürlich voraus, dass man extrem gut zu Fuß war und besonders nach erfolgtem Diebstahl mit dem neu erworbenen Vieh, erworben in Anführungsstrichen, auch schnell wieder zurück in die Heimat gelangte. Wer nämlich, könnt ihr euch vorstellen, auf frischer Tat ertappt wurde, hatte kaum eine Chance, sich gegen die erbosten Besitzer zu verteidigen. Er wurde gnadenlos niedergemacht. Wer allerdings schnell genug war und schließlich siegreich mit vielen Rindern zum heimischen Stamm zurückkehrte, der war ein reicher Mann und konnte es sich auch leisten, viele Frauen zu heiraten. Und so wurde, wie Etienne schreibt, über viele Jahrhunderte insbesondere das Erbgut von erfolgreichen Viehdieben und damit von schnellen Läuferinnen und Läufern an die nächste Generation weitergegeben. Ja, also, ist tatsächlich so, ne, dass man in Kenia theoretisch immer noch verschiedene Frauen, mehrere Frauen heiraten kann. Und ja, über viele Jahrhunderte war das eben so. Wer von den Kalenjins viele Kühe geklaut hat, hatte viele Kohle und viel Kohle, viel Geld. Und damit konnte man sich eben auch viele Frauen und damit wahrscheinlich auch viele Nachkommen irgendwie leisten. Ja? Ich kann an dieser Stelle nicht anders, als mir diesen Prozess bildhaft vorzustellen. Ja? Da ist ein junger Mann, dessen eigener Viehbestand nicht so schnell wächst, wie er es gerne hätte. Er würde aber später gerne heiraten und eine Mitgift für die Eltern der Braut haben. Vielleicht hat gerade eine Dürreperiode sein Vieh dahingerafft. Was auch immer, es müssen neue Kühe her. Die eigenen bringt's nicht. Was liegt also näher, als sich beim Nachbarn zu bedienen, wenn auch mit, bei uns zumindest, unerlaubten Methoden? Und so nimmt der Plan Gestalt an und es geht los. 20 mit Speeren, Pfeil und Bogen bewaffnete und extrem durchtrainierte Gestalten. Er hat natürlich seine Kumpels auch noch gefragt, ob die nicht auch mitkommen wollen. Ja. Und die schleichen jetzt durch die kenianische Steppe. Um Gegenangriffe auf den eigenen Stamm zu vermeiden, müssen sie weit laufen, bevor sie zuschlagen. Weil ist klar, ne? Wenn du dich direkt beim Nachbarn bedienst, dann holt er sich die Kühe halt schnell wieder zurück. Oder wenn dich einer erkennt, ist das auch nicht cool. Dann gibt's da halt richtig Zoff. Deswegen musst du halt so weit weg, dass die Leute keine Ahnung haben, wo du jetzt auf einmal herkamst. Ne? Und da kannst du dann zuschlagen. Ja? 100, vielleicht auch die von Etienne beschriebenen 160 Kilometer, einen echten Ultramarathon also, ja, weit laufen sie, um sich ihre Opferkühe anzuschauen. Nach einer Wanderung von mehreren Tagen erreichen die Krieger eine Gruppe und einen weit entfernten Stamm und sie pirschen sich an dessen Kuhherde heran. Der Wächter dieses anderen Stammes hält gerade in der Abendsonne ein Nickerchen unter einem Akazienbaum und dann geht alles sehr schnell. Die Krieger springen auf, stürzen sich auf die Kühe und treiben sie unter lautem Rufen und viel Geschrei hinaus in die einbrechende Dämmerung. Dieser Angriff bleibt natürlich nicht unbemerkt, ja, ihr Lieben, wisst ihr Bescheid, ne? Geschrei und überhaupt, trara, da ist was los, ja? Und deswegen stürmen aus den Rundhütten, die genauso aussehen wie übrigens heute teilweise noch, ja? Deswegen stürmen aus den Rundhütten jetzt eilig die Besitzer der Tiere herbei und schwingen ihre Waffen mit Gebrüll auf die Angreifer. Aber die Viehdiebe haben einen ordentlichen Vorsprung. Die meisten sind mit den Kühen längst auf und davon. Einige wenige jedoch werden eingeholt und mit sehr schlagkräftigen Argumenten davon überzeugt, dass sich Viehdiebstahl eben nicht lohnt. Diejenigen aber, die schnell genug waren, die sich erfolgreich mit den eroberten Kühen aus dem Staub machen konnten, die ziehen schließlich Tage später triumphierend in ihr heimisches Dorf ein und werden dort begeistert empfangen. Von den 20 Kriegern, die aufbrachen, sind vielleicht nur 15 zurückgekehrt, ja. Aber das sind eben die pfiffigsten, schnellsten und ausdauerndsten. Oder mit anderen Worten, die besten Läufer. Survival of the fittest nannte Darwin diesen Selektionsprozess. Das Überleben des Stärkeren. In diesem Fall des Schnelleren. Knallhart und gnadenlos. Der Marktwert, ja, bei den Damen zu Hause dieser erfolgreichen Viehdiebe ist natürlich jetzt extrem gestiegen. Sie sind plötzlich wohlhabend und haben ihren Mut, ihr Können und besonders ihre Ausdauer und Schnelligkeit unter Beweis gestellt. Das zieht bei den Ladies des Dorfes. So mancher heiratet eben gleich 4 bis 6 Frauen und setzt extrem viele extrem laufbegabte Kinder in die Welt. Ich stelle mir vor, dass es in Kenia in den vergangenen 2000 Jahren vielleicht immer und immer wieder auf diese Art abgelaufen ist. Jedes Mal wurde die neue Generation ein wenig schneller, ausdauernder und schlanker. Und von Mal zu Mal wurden die Beine ein wenig länger. Für mich klingt das durchaus plausibel, dass genau aus diesem Grund heutzutage so viele, extrem viele laufbegabte Läuferinnen und Läufer unter diesem Stamm der ehemaligen Viehdiebe, der Kalenjin, zu finden sind. Und jetzt lasse ich mein Kopfkino noch ein bisschen weiterlaufen und stelle mich die Frage, warum haben wir Europäer uns denn so komplett anders entwickelt? Warum sind wir keine geborenen Läufer, wohl auch unsere Vorfahren, ja, und die gesamten Vorfahren der Menschheit eben alle aus Afrika stammen und gerade tatsächlich aus diesem Rift Valley, ja, wir kommen da ja alle her, ist nur halt ein Weilchen schon länger her bei uns, ja? Vielleicht lief das bei uns ja so ab. Schon früh kamen unsere Vorfahren in Europa auf die Idee, ein paar Bäume zu fällen und sesshaft zu werden. Na? Jeder bestellte sein Feld und hatte somit etwas, was er beschützen musste. Und schon war Schluss mit dem Umherlaufen und dem Nomadentum. Gefragt waren jetzt vielmehr eben so Baumfällertypen und Bauern und echte Muskelpakete. Ich spinne den Gedanken noch weiter und stelle mir meine keulenschwingenden Vorfahren vor. Ihr wisst ja, ich lebe hier in Mettmann und das ist das, ja, die Stadt des Neandertalers, ja, also der Neandertaler. Na, ich weiß, das ist jetzt nicht unser direkter Vorfahre, ne, aber ein bisschen Neandertal gehen ist in uns allen drin. Ne? Und die lebten hier bei mir, ne? So Luftlinie 4 Kilometer entfernt. Ne? Da haben wir den Neandertaler gefunden. Und ich stelle mir jetzt eben unsere keulenschwingenden Angreifer. Ich glaube übrigens, da gab es irgendwas in dem Museum. Die haben gar keine Keulen geschwungen, die Neandertaler. Das ist, glaube ich, auch wieder nur so ein komisches Vorurteil, das sich überhaupt nicht prüfen und was weiß ich was beweisen lässt. Na, auf jeden Fall, wo sind wir? Also ich spinne den Gedanken noch weiter und stelle mir die keulenschwingenden Vorfahren vor. Und jetzt, ne, wenn es einen Krach zwischen den einzelnen Stämmen gab, dann war eben nicht derjenige am erfolgreichsten, der einfach schnell und weit gelaufen ist, sondern der, der eben mit möglichst viel Power, ne, seinem Angreifer einen auf den Kopf gehauen hat. Ja? Oder eben selbst überlegenen Angriff. Und vielleicht treibe ich eben an dieser Stelle die Theorie des Journalisten Etienne zu sehr ins Extrem. Na klar. Aber ganz von der Hand weisen lässt sich das, würde ich sagen, nicht. Denn wir Europäer sind immer noch ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, schwere Gegenstände durch Stadien zu schleudern, zu werfen oder zu stoßen. Die europäischen Läufer gewinnen aber im Gegensatz zu den Werfern, ja, nur selten Medaillen. Ich weiß, ja, momentan hat man das Gefühl, ne, gerade wenn man aus dieser Laufbubble kommt, dass eben auch die europäischen und weißen Läuferinnen und Läufer sehr, sehr stark aufgeholt haben und auch extrem starke Leistungen bringen. Ne? Aber wie gesagt, gerade im Wurfbereich, im Moment sieht es da auch ein bisschen zäh aus, haben wir in dem letzten Podcast ja so ein bisschen gehört, keiner weiß genau, woran es liegt. Ne? Aber eigentlich waren wir zugegebenermaßen in den letzten 20, 30 Jahren vor allem im Wurfbereich einfach immer extrem stark. Na? Und deswegen würde ich sagen, ist es gut möglich, dass wir Europäer an den Stadien der Marathonläufe deshalb so einen schweren Stand haben, weil wir von unserer Evolutionsgeschichte eben nicht für lange Strecken so prädestiniert sind wie unsere kenianischen Kollegen. Ja, nehmt das alles nicht zu ernst heute hier, ne? Das ist eher so ein bisschen Spinnerei und eben keine Wissenschaft wieder mal, ne? Aber ich finde so die Bilder im Kopf, die sind schon ganz lustig. Und, ne, was natürlich auch ein Grund ist, ja, fest steht, dass die leichtfüßigen kenianischen Hochlandgazellen mit einem konstitutionsbedingten Vorteil ins Rennen gehen. Dem mitteleuropäischen Wolf, oder vielleicht eher Bären, wenn es um die Werfer geht, ja, dem bleibt erstmal nur die Rolle des Jägers. Die Gazellen sind uns ein Stück voraus. So, jetzt gucke ich mal. Aber dazu gibt es tatsächlich hier keinen extra Infoblock mal. Den habe ich mir da mal gespart. War ja so auch schon wieder ganz, ganz viele Geschichten erzählen dabei. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß daran. Ein drittes Kapitel mache ich jetzt heute hier nicht in der Folge. Tatsächlich ist es so der Themenblock zum Körperbau und so eben, ja, einfach aus meiner Sicht eben auch angeborenen Unterschieden, der endet damit auch in diesem Buch. Als nächstes kommt dann in der Themenblock Motivation, wo ich eben speziell auch darauf eingehe, ja, woher kommt dieser unbändige Wille und wie kann man sich eben davon auch was abschauen von den Kenianerinnen, von den Kenianern. Kommt dann irgendwann demnächst, keine Ahnung. Aber folgt auf jeden Fall auch noch, wenn ihr sagt, hey, ich möchte das ganze Ding hier mal irgendwie am Stück hören. Jan, dein Kenia-Buch lesen ist sowieso am besten, denn es sind ganz, ganz tolle Bilder in diesem Buch dabei vom Norbert Wilhelmi, die das Ganze nochmal sehr stark verdeutlichen, diese Unterschiede in der Muskulatur, diese Unterschiede in der Beinlänge, aber eben auch halt einfach stimmungsvollste Bilder vom Training, wie die da durch diese, ja, Landschaft, über diese roten Pisten da rennen. Ganz, ganz großartig. Dann guckt bei laufenisteinfach-shop.de mal vorbei. Bestellt ein Buch. Ich signiere das auch gerne für euch. Oder wenn ihr ein Geburtstagsgeschenk für einen Laufbuddy sucht oder sowas, signiere ich das auch gerne für den. Müsst ihr mir nur schreiben. E-Mail-Adresse steht drauf. An wen das sein soll und zu welchem Geburtstag. Ist auf jeden Fall, glaube ich, auch eine schöne Geschichte. laufenisteinfach-shop.de. Und vielleicht seid ihr ja auch mal irgendwann mit dabei und fahrt mit mir nach Kenia. Ja, an der Stelle soll es das dann auch gewesen sein. Ich überlege gerade noch, was ich noch erzählen wollte heute, ne, damit ich hier die Stunde wieder voll kriege, aber das ist ja auch irgendwo Quatsch, dann sind es halt mal nur 59 Minuten. Ich bedanke mich einfach mal ganz, ganz herzlich bei euch wieder mal fürs Anhören, fürs Zuhören. Freue mich, dass ihr mit mir gemeinsam virtuell ein bisschen nach Kenia gereist seid heute. Hoffe, ihr habt auch so ein bisschen dieses Kopfkino jetzt und seid mit mir gemeinsam auf die Jagd gegangen und 100 Kilometer durch die kenianische Steppe gejoggt, um dann ein paar Kühe abzustauben. Vielleicht habt ihr dabei auch so ein bisschen in euch reingegrinst, so wie ich das hier gerade mache. Und ja, empfehlt meinen Podcast gerne weiter, per Instagram, per WhatsApp, in eurer Laufgruppe, wo auch immer. Ja, sagt immer, hey, immer Jan, reinschauen, das ist eine witzige Sache. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wie gesagt, ja, meine Charts schreibe ich euch nochmal rein. Die Kenia-Folgen schreibe ich euch nochmal rein und den Link zum nächsten Laufcamp am Flesensee schreibe ich euch auch nochmal in die Beschreibung rein. Das nächste Laufcamp im Herbst auf Zypern ist leider immer noch nicht buchbar. Ich warte da jeden Tag drauf. Eigentlich steht das schon seit einem Monat fest, der Termin, aber ich traue mich nicht, den offiziell rauszuhauen, solange es noch nicht buchbar ist. Da habe ich mal schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen, das folgt auch in Kürze und ist dann auch wieder entweder auf Instagram oder auf jeden Fall auch auf janfitschen.de für euch zu sehen und zu lesen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal alles, alles Gute, viele schöne Laufkilometer, viel Spaß bei was auch immer ihr gerade so treibt, ne? Einen schönen Tag noch und bis bald, euer Jan.